Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Sabine Demmer, schönen guten Tag. Die Opferzahl im Erdbebengebiet in der Türkei und Syrien steigt immer weiter nach oben. Angehörige, die hier in Deutschland leben, machen sich Sorgen, können die Nachrichten kaum ertragen. Auch von Düsseldorf aus wird geholfen. Darüber möchten wir zu Beginn dieser Sendung berichten. Wir waren außerdem für Sie in Lörrach. Der Ort liegt an der Grenze zur Schweiz in Baden-Württemberg. Und hier kommen immer mehr minderjährige Flüchtlinge an. Der Kreis Lörrach kommt an seine Kapazitätsgrenzen. Auch dazu gibt es in dieser Sendung mehr Informationen. Und sie war Bundesfamilienministerin, wurde dann vor gut einem Jahr regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey. Sie würde diesen Job auch gerne fortführen, doch die Wahl muss aufgrund von Wahlpannen wiederholt werden am kommenden Sonntag. Und so muss sie erneut für sich werben. Wir haben sie im Wahlkampf begleitet. Soweit die Themenübersicht. Mehr als 9000 Menschen haben ihr Leben verloren. Die Opferzahl nimmt stündlich zu, nach dem dramatischen Erdbeben in der Türkei und Syrien. 60.000 Helfer sind derzeit unterwegs auf der Suche nach Überlebenden. Zerstörte Straßen und die niedrigen Temperaturen, die machen es besonders schwer für die Rettungskräfte zu helfen. Allein in Nordrhein-Westfalen leben etwa 934.000 Menschen mit türkischen Wurzeln. Und die bangen bei dieser Jahrhundertkatastrophe besonders mit. Sie würden am liebsten sofort losfahren und helfen. Was viele von ihnen aber eher machen, ist zu spenden. Geld, aber auch Sachspenden. Murat Kuyuncu war für uns in der türkischen Community in Düsseldorf unterwegs.
Eine 3000 Quadratmeter große Lagerhalle in einem Industriegebiet im Düsseldorfer Norden. Es ist ein kleines Durcheinander. Überall große Holzkisten und gestapelte Kartons. Einige beladen mit Hilfe von Gabelstaplern die großen LKW, andere befüllen und sortieren die Kartons und schweißen sie mit Folie zu. Mittendrin Ömer Demirel, Mitbetreiber dieser Lagerhalle.
Ich selbst wollte eigentlich hier bei unserem Nachbarn zwei Pakete vorbeibringen für die Spendenaktion. Und dabei haben wir halt festgestellt, dass sie zu wenig Kapazitäten haben. Dann haben wir unsere Halle zur Verfügung gestellt und seitdem sind wir jetzt seit 2 Tagen hier dran. Seit gestern Abend ist Ausnahmezustand und wir versuchen natürlich mit Freunden und Bekannten so viel wie möglich die Sachen jetzt schnellstmöglich in unsere Heimat zu transportieren.
Zum etwa 20-köpfigen Team gehört auch Lkw-Fahrer Elvir. Er stammt, im Gegensatz zu den anderen aus dem Team, aus dem Kosovo.
Wenn jemand vor dir steht und umkippt, schaust du zu oder hilfst du ihm? Wenn ein Hilferuf da ist, hörst du weg? Oder hilfst du ihnen? Wenn der Mensch echt nicht mehr von alleine irgendwie hochkommt oder nicht weiterkommt, du musst Mensch genug sein, ihm zu helfen. Ist völlig egal, ob anderes Land, andere Religion oder sonst dergleichen.
Deshalb hat Elvir nicht lange überlegt und sofort seine Hilfe angeboten. Zunächst kam er selbst mit kleinen Sachspenden.
Und daraufhin habe ich gesehen gehabt, dass sie noch mehr Hilfe brauchen und habe dann für Kartonage mich organisiert mit Kontakten in der Umgebung, die Kunden, die ich anbeliefere. Kartonage, Klebeband, Stressfolie für den Transport, ne? Und jetzt habe ich noch gerade von meinem Arbeitsgeber noch privaten LKW geholt gehabt, damit die Ware dorthin gelangt, wo es hin muss.
Die Sammelstellen der türkischen Community in und um Düsseldorf herum sind gut vernetzt. Man unterstützt sich gegenseitig. LKW-Fahrer Elvir beliefert mit seinem Fahrzeug die einzelnen Anlaufstellen mit Verpackungsmaterial. Es ist ein Kommen und Gehen. Immer wieder fahren Autos vor die Halle, um Sachspenden abzugeben. Auch Volkan möchte seinen Beitrag dazu leisten und gibt beim Team einige große Tüten ab.
Klamotten, hauptsächlich Pampers, Decken, Winterdecken und so. Wir sind froh darüber, dass die sowas unternommen haben. Wir hoffen, dass die ganzen Sachen dort hinkommen, ziemlich bald, wo es hin soll.
Doch nicht alles, was hier zusammenkommt, wird in die Türkei geschickt, wie etwa Lebensmittel oder Sommerkleidung. Die werden zunächst vor Ort gelagert und sollen in den kommenden Tagen an Bedürftige verteilt werden. In die Kisten kommen in erster Linie warme Winterkleidung, Medikamente, Windeln oder Babynahrung. Der Schock sitzt hier bei vielen immer noch sehr tief, wie bei Taxifahrer Ercan, der in diesen Tagen auf seine Arbeit verzichtet, um hier mit anzupacken.
Natürlich bin ich voll direkt losgefahren, habe meine ganzen Sachen gepackt, alles, was ich an Hilfe bringen kann. Und dann bin ich dahin und habe gesehen, die ganze Menge an Menschen, wie jeder helfen möchte, was mich emotional weggehauen hat. Und auch alles geteilt, was ich teilen konnte. Das hat auch viel Hilfe gebracht, ganz ehrlich. Viele Leute kamen dazu und mich angerufen, die ich gar nicht kenne, und gesagt, wir wollen helfen, wo können wir hinfahren?
Unter ihnen der 27-jährige Aykut Uçtak. Der Düsseldorfer hatte über die sozialen Medien von dieser Aktion erfahren und sich kurzfristig gemeldet.
Man kennt sich nicht, aber man merkt, jeder packt mit an. Beisammensein, dieses Wir-Gefühl. Die Türkei ist ein Teil von uns. Zu sehen, wie es den Leuten dort geht, da blutet unser Herz. Heute Morgen musste ich arbeiten, wir waren trotzdem bis 12, 1 Uhr hier noch gestern Abend. Das ist, glaube ich, das Mindeste, was wir machen können.
Diese Meinung teilt auch die 33-jährige Yeliz Bademsoy, die gerade draußen vor der Halle eine kurze Pause macht und eine Zigarette raucht. Sie stammt aus einer ganz anderen Region der Türkei. Ihre Angehörigen sind vom Erdbeben nicht betroffen. Trotzdem ist es für sie selbstverständlich, das Projekt zu unterstützen.
Ich habe meine Kinder zu Hause gelassen. Den ganzen Tag bin von der Arbeit direkt hingekommen. Wofür? Für die Menschen, die da leiden. Da sterben Menschen. Und das ist das, warum wir alle hier sind heute. Und so sollten eigentlich alle sein. Jeder, der Solidarität zeigt, sollte eigentlich mit anpacken. Ganz ehrlich, das ist eigentlich egal, was für ein Landsmann. Ob es jetzt in der Türkei passiert ist oder Syrien. Das hätte auch genauso hier passieren können. Ich bin der Meinung, wenn heutzutage nicht die Menschen zusammenhalten, dann hat das sowieso keinen Sinn. Aber sie sehen das selber. Da sind hunderte von Menschen, die einfach helfen wollen.
Immer wieder hält die 33-Jährige ihr Smartphone in den Händen, liest türkische Nachrichten und versucht so auf dem Laufenden zu bleiben.
Das ist einfach nur Schmerz. Jeder, der hier ist, ist einfach nur für Schmerz da. Damit man das irgendwo ein bisschen lindert und irgendwas dafür tun kann. Weil dahin fliegen ist unmöglich. Die Straßen sind demoliert, die Menschen sind unter Trümmern, alles ist zerstört. Und das ist das Einzige, was wir machen können.
Zwei weitere LKW sind mittlerweile fertig beladen und abfahrbereit. Einige Fahrzeuge sollen direkt in die Türkei fahren. Ein anderer Teil der Fracht soll per Flugzeug in die Türkei kommen.
Die türkische Community in Deutschland ist groß und sehr hilfsbereit. Nach dem schrecklichen Erdbeben in der Türkei kommt von überall Hilfe her, auch aus Düsseldorf, Murat Kuyuncu berichtete. Es wird um Grenzzäune gehen, illegales Einreisen, Abschiebungen und EU-Außengrenzen. Das Thema Migration steht morgen ganz oben auf der Themenliste in Brüssel, wenn sich die Regierungschefs der EU zum Sondergipfel treffen. Generell leben in Deutschland zurzeit so viele geflüchtete Menschen wie noch nie. Es werden vor allen Dingen immer mehr minderjährige Flüchtlinge, die hier ankommen. Meist Jungs, die ohne Eltern eine monatelange Flucht auf sich genommen haben. Wenn sie es nach Deutschland geschafft haben, steht ihnen ein aufwendiges Verfahren bevor. Da muss zunächst mal die Identität und das Alter festgestellt werden. Sie können auch nicht einfach so in einer Gemeinschaftsunterkunft leben. Da muss das Jugendamt involviert werden. Unterkünfte sind knapp, es fehlt das sozialpädagogische Personal. Der Kreis Lörrach in Baden-Württemberg grenzt an die Schweiz. Dort kommen besonders viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge an. Im vergangenen Jahr waren es rund 500 und es werden immer mehr. Das stellt Lörrach vor extreme Herausforderungen. Landeskorrespondentin Katharina Thoms berichtet.
Mittagessen um Punkt 12. An braun lackierten Holztischen sitzen 28 Jungs, fast alle aus Afghanistan. Sie stärken sich unter schweren Kronleuchtern und goldgerahmten Gemälden.
Ehemaliges Hotel ist eigentlich auch, wenn wir nicht mehr da wären, wieder ein Hotel.
Gerhard Rasch, Jugendamtsleiter in Lörrach. Er ist erleichtert, dass der Besitzer ihnen das kleine Fachwerkhaus mitten in der Altstadt vermietet. Denn es mangelt seit Monaten an Platz. Mehr als 3000 unbegleitete minderjährige Geflüchtete kamen vergangenes Jahr allein nach Baden-Württemberg. Und jeder Sechste kam im Kreis Lörrach an. Auch Rohala, den alle wegen der Ähnlichkeit und seiner Fußballleidenschaft nur Ronaldo nennen. Er war ungefähr ein Jahr unterwegs von Afghanistan über den Iran, die Türkei. Schlepper haben sie dann in kleinen Gruppen in 3 Monaten über die Balkanroute weitergebracht. Bulgarien, Serbien, Ungarn. Die bulgarische Polizei habe die Jugendlichen immer wieder verprügelt, erzählt Rohala. Getreten, mit Schlagstöcken und allem, was sie sonst gefunden haben, sie immer wieder geschlagen. Rohala musste mit einer Kopfverletzung weiterlaufen. Sie haben es trotzdem geschafft, in den ersehnten Zug durch die Schweiz an die deutsche Grenze. Das erzählt Banaresran, ein anderer Jugendlicher aus Afghanistan. Die österreichischen und Schweizer Polizisten seien sehr nett gewesen. Sie hätten keine Probleme mit ihnen gehabt, haben sie aus dem einen Zug heraus begleitet und dann zum anderen Zug gebracht. Dass die Schweiz Migranten einfach weiterleitet, dazu will der Jugendamtsleiter Gerhard Rasch lieber nicht so viel sagen.
Aber es gibt halt so ein paar Hinweise, dass man sagen kann, okay, aber wir müssen auch ehrlich sein, wenn die Jungs weiter wollen, dann gehen die auch weiter.
Auf deutscher Seite werden die Jungs meist von der Bundespolizei aufgegriffen und dann sind erstmal die Behörden in dem betreffenden Landkreis zuständig, bevor sie weiterverteilt werden können. Deshalb sind die Kreise an den Grenzen zur Schweiz und Frankreich besonders belastet.
Eigentlich ist ja ein Zeitraum von 4 Wochen vorgesehen und das Ganze soll erledigt sein, die soll im zugewiesenen Landkreis sein. Das können wir einfach nicht schaffen.
Der Flaschenhals, das Verfahren zur Altersfeststellung. Die erste grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg hatte nach langen Diskussionen die Empfehlungen für das Verfahren vor 4 Jahren verschärft, weil Betrug und falsche Angaben befürchtet worden sind.
Es ist nur so, dass wir in dieser aktuellen Lage dieses System eigentlich nicht mehr funktionsfähig ist aufgrund der Menge.
Die Behörden arbeiten doppelt und dreifach. Zuerst beurteilen Sozialpädagogen im Jugendamt, sind die Jugendlichen unter 18 oder nicht. Dann folgt die Ausländerbehörde. Dort werden Fingerabdrücke abgenommen, das Alter nochmal bestimmt. Bei Zweifeln werden die Jugendlichen zur medizinischen Altersfeststellung geschickt. Und das passiere inzwischen fast immer. Gerhard Rasch.
So hat sich da was entwickelt jetzt im Laufe der Jahre. Eigentlich auch zur eigenen Absicherung. Ja? Ursprünglich ging es darum, die missbräuchliche Nutzung des Jugendhilferechts auszuschließen. Die Fragestellung, inwiefern hier eine Ausländerbehörde noch mit einschätzen muss, möchte ich berechtigt in Zweifel stellen. A, inhaltlich gesehen, aber B, auch ressourcenorientiert gesehen.
In 90% der Fälle stimme die Schätzung des Jugendamts, sagt Rasch. Die medizinische Altersfeststellung wird nur zentral in Heidelberg gemacht. Auf Termine warten sie inzwischen mehrere Monate und Begleitpersonal für die Fahrt ist rar. So gehe es nicht weiter, sagt Lörrachs Landrätin Marion Dammann.
Deswegen haben wir uns zusammengetan, die Landkreise und Stadtkreise, die hier besonders betroffen sind, und haben uns an den Ministerpräsidenten gewandt, um diese Fragestellungen, die wir haben, einfach Lösungen oder Verbesserungen und Optimierungen zuzuführen, um das Ganze für die Behörden so schlank wie möglich natürlich zu halten. Das ist unser Ziel.
Im zuständigen Sozialministerium in Stuttgart wird jetzt geprüft, was vereinfacht werden kann. Die Standards für die Unterbringung von Jugendlichen wurden schon etwas gelockert in Baden-Württemberg. Auch hier im Hotel leben die Jungs zu zweit, zu dritt auf einem Zimmer. Nachts müssen keine Sozialpädagogen mehr da sein. Security reicht. Rohala, Banaresran und die anderen warten jetzt darauf, dass es weitergeht, ihr Leben hier losgeht. Außer schlafen und auf dem Zimmer sitzen könne er nicht viel tun hier, sagt Banaresran. Er wolle jetzt richtig zur Schule gehen, was lernen und dann Elektriker werden. Banaresran lächelt verschmitzt. Oder IT-Fachmann.
Mehr als 3000 unbegleitete minderjährige Geflüchtete kamen vergangenes Jahr nach Baden-Württemberg und jeder sechste kam im Kreis Lörrach an. Dass es dadurch zu Kapazitätsproblemen gekommen ist, darüber berichtete Landeskorrespondentin Katharina Thoms. Am Sonntag zittert sie bestimmt am meisten, Franziska Giffey, die regierende Bürgermeisterin von Berlin. Vor knapp einem Jahr gewählt, muss sich die SPD-Politikerin leider schon wieder aufstellen lassen, denn die Wahl muss am 12. Februar wiederholt werden. Wahlpannen sind schuld. Darin hat Franziska Giffey zwar selbst keinen Anteil, aber sie muss nach einem anstrengenden Wahlkampf wieder einen führen. Und dabei hat sie Claudia van Laak begleitet in Neukölln.
Oben quietscht die S-Bahn, unten in der Grenzallee staunt sich der Verkehr vierspurig. Die feuchte Kälte kriecht langsam aber sicher von unten hoch in die Kleidung. Es gibt Schöneres als einen Samstagvormittag im Januar an einem Wahlkampfstand der SPD in Neukölln zu verbringen.
Ja, und sind schon viele da, noch nicht so richtig,
so. Wa?
Direktkandidatin Deria Çalar ordnet Broschüren, Flaschenöffner und andere Kleinigkeiten. Die Papiertaschentücher, beklebt mit dem Porträt der Neuköllnerin, sind in diesem Winterwahlkampf am meisten gefragt. Franziska Giffey strafft sich und setzt ihr Bürgermeisterinnenlächeln auf. Die Sozialdemokratin macht sich Sorgen um die Wahlbeteiligung.
Da kommen die Leute und sagen, Frau Giffey, wir wollen, dass Sie das weitermachen und so. Ich sage, dann müssen Sie auch hingehen, dann müssen Sie auch wählen gehen. Und ja, naja, warum müssen wir denn überhaupt? Ja? Warum man jetzt eigentlich nochmal und schon wieder? Und es war doch gerade. Und diese Mobilisierungsfrage, die wird schon noch, glaube ich, ein sehr großer Punkt sein. Also das merkt man einfach.
Eine ältere Frau mit bunter Strickmütze kommt auf Franziska Giffey zu. Ich kenne sie noch aus ihrer Zeit als Bundesministerin, sagt sie. Ich arbeite in der Kantine des Bundestages. Giffey freut sich, gibt ihrer Fraktionskollegin Deria Çalar einen Insider-Tipp.
Du, wenn du wirklich wissen willst, was los ist, gehst du zu den Pförtnern, zu den Sekretären, zum Servicepersonal. Die erzählen dir, was los ist.
Die Kantinenfrau aus dem Bundestag wählt die SPD. Sie und Giffey sind gleich auf einer Wellenlänge. Was ist ihr wichtig?
Gerechtigkeit in erster Linie, Zusammenhalt.
Man muss halt gucken, wie man die verschiedensten Interessen unserer Riesenstadt, die einen wollen Fahrrad fahren, die anderen wollen Auto fahren, die Richtig. Nächsten leben hier in Neukölln, die anderen in Mitte. Das ist ein unterschiedliches Leben.
Selbstverständlich.
Und wir müssen alle irgendwie berücksichtigen. Ne? Und es geht nur gemeinsam und nicht im Gegeneinander.
Genau.
Vom Wahlstand der SPD vor dem Einkaufszentrum in der Grenzallee sind es nur 10 Minuten zu Fuß bis zur Heideck-Siedlung, in der Silvester die Gewalt explodierte. Klar, dass das im Wahlkampf nachhallt. Ein Sozialarbeiter kommt vorbei.
War überhaupt nicht okay. Wir haben auch mit unserer Jugend schon darüber geredet, was sie davon halten.
Was haben die Ihnen gesagt?
Ich fand das überhaupt nicht okay. Also das war überhaupt nicht schön oder korrekt. Und,
aber keiner wart, ne?
Ja, so ist es.
Was machen wir nun?
Giffey präsentierte sich nach Silvester als Macherin, besuchte gemeinsam mit der Bundesinnenministerin Nancy Faeser die Feuerwache Neukölln, lud ein zu einem Gipfel gegen Jugendgewalt. Hier am SPD-Wahlstand hört sie aber auch viel Kritik. Neukölln werde immer zu negativ dargestellt.
Wir hatten gerade hier eine Frau, die sich darüber sehr aufgeregt hat. Hier sind so viele tolle Leute. Hier sind Menschen, die seit Jahren hier sich für andere einsetzen. Und hier sind Jugendliche mit Migrationshintergrund, die tragen mir die Taschen hoch, wenn der Fahrstuhl ausgefallen ist. Ja? Die finden es ganz schlimm, was das für eine Debatte ist. Ja?
Schüchtern nähert sich eine Frau mit braunem Kopftuch, wendet sich an Giffey. Sie haben meinen Sohn eingebürgert, sagt sie und lächelt stolz. Auf dem Handy sucht sie das alte Video von der Einbürgerungsfeier im Neuköllner Rathaus.
Zeigen Sie mir mal.
Mach ich. Moment.
Haben Sie das da?
Ja.
Sind Sie auch eingebürgert oder nur Ihr Sohn?
Mein Sohn.
An den 5 Fingern ihrer linken Hand zählt die gebürtige Palästinenserin auf, was aus ihren 4 Söhnen und der Tochter geworden ist. Fahrlehrer, Manager, Designer, Arzthelferin, Abiturient. Alle 5 haben die deutsche Staatsbürgerschaft.
Ja.
Wir wählen immer die SPD. Ja, machen wir eigentlich immer so. Ne?
Sie sind Palästinenser aus dem Libanon?
Genau, genau. Also ich bin hier geboren, aufgewachsen, aber meine Eltern halt.
Er ist Berliner, Mensch.
Ich bin Berliner. Richtig?
Ja, genau.
Ja.
Franziska Giffey muss um ihr Amt kämpfen. Die CDU hat ihren Vorsprung in den letzten Umfragen ausgebaut. Doch Vorhersagen sind noch schwieriger als sonst, weil niemand weiß, wie hoch die Beteiligung an dieser Wiederholungswahl sein wird. Zumal das Bundesverfassungsgericht im Frühjahr die Gültigkeit der Wahl nochmals überprüfen wird. Die Strategie der Sozialdemokraten, die Entlastungen für die Berlinerinnen und Berliner in den Mittelpunkt ihres Wahlkampfes stellen. Ob dies aufgeht? Giffey selber stellt fest,
diese ganze Krisenbewältigung, Corona, Energiekrise, das spielt gar nicht mehr die Rolle. Sie haben gemerkt, wir haben keinen Strom-Blackout, die Heizung funktioniert, es sind Entlastungen gekommen. Das ist nicht mehr so im Fokus.
Ihr Blick fällt auf ein gelbes Plakat der FDP. Warum bei Neuwahlen die alten Probleme wählen, ist da zu lesen.
Bis zur Wahlwiederholung am Sonntag in Berlin werden Sie hier im Deutschlandfunk von nun an jeden Tag eine Wahlkampfreportage von uns hören. Heute hat Claudia van Laak die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey bei ihrem Wahlkampf begleitet. Ich bin Sabine Demmer, das war die Sendung Deutschland heute. Besten Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen entspannten Mittwoch.